Rudi Brückner, der Talk am Montag. Live aus dem Mittendrin-Studio in Ismaning.
Vor 5 Stunden wurde Pellegrino Materazzo entlassen als Trainer vom VfB Stuttgart, beziehungsweise man sagt ja heutzutage freigestellt, weil er hat noch einen Vertrag bis zum Jahr 2024. Aber nach dem Spiel gegen Union Berlin gestern Abend hat er einfach schon mal Tschüss gesagt. Da hat er es wohl schon geahnt. Der VfB Stuttgart sucht einen neuen Trainer. Und damit guten Abend, und wir werden natürlich über dieses Thema gleich am Anfang uns Informationen für Sie ranholen. Aber zunächst wollen wir natürlich auch diese Fragen besprechen, nämlich: Warum tun sich Traditionsvereine mit Investoren so schwer? Am Beispiel Hamburg und Hertha wollen wir das näher beleuchten. Und warum werden Fans eigentlich wegen ein paar Idioten kriminalisiert? Stichwort Pyro. Auch das muss uns heute beschäftigen. Mit diesen Gästen. Christopher Georgios, er ist vom Magazin schwarzgelb.de bei uns und meint, der Fußball verliert immer mehr die Basis. Ein Problem unter anderem dieser Investorenirrsinn. Wir werden es vertiefen. Uwe Ritzer von der SZ hält dagegen, nicht Investoren, sondern Dilettanten und Vereinsmeier bringen Traditionsclubs an den Rand des Ruins. Und Thomas Wüstefeld, Vereinsmeier als HSV-Aufsichtsrat und Finanzboss, vor kurzem zurückgetreten, trägt seit seiner Kindheit die Raute im Herzen. Ist die Liebe jetzt vorbei? Auch diese Frage wollen wir erörtern. Erstmal schön, dass ihr da seid. Guten Abend. Und wir gehen in die Aktualität, reden über den gefeuerten Trainer beim VfB Stuttgart, und zwar mit dem Kollegen jetzt, der uns zugeschaltet ist, Oliver Truss. Da haben wir ihn. Oliver, guten Abend.
Guten Abend nach München.
Du als freier Journalist warst heute schwer aktiv und unterwegs, und so Pi mal Daumen 17 Uhr war es dann heraus, dass der VfB Stuttgart sich von Materazzo als Trainer trennt. Die Frage liegt auf der Hand: War das nötig?
Wahrscheinlich war es am Ende schon nötig, weil er in gewisser Weise, wie man so schön sagt, die Kabine auch verloren hatte. Wenn man auf die Ergebnisse schaut, auf die Tabellenlage, dann war das alles so eine Gemengenlage, die jetzt nun dazu geführt hat.
Aber warum ist es denn in dieser Branche immer wieder, dass die gleichen Mechanismen greifen? Warum geht keiner mal ins Risiko und sagt, wir versuchen es jetzt, koste es, was es wolle, und bleiben beim Trainer?
Der Trainer in Stuttgart hat mit Sicherheit, das war seine erste Station als Profi, keinen ganz so schlechten Job gemacht. Am Ende, wie gesagt, ist ihm die Mannschaft verloren gegangen. Er hat aber an seiner ersten Station eigentlich mit den Leuten gearbeitet, die ihm der sehr mächtige Sportmanager Sven Mislintat gekauft hat, der ja eigentlich aus diesem Verein, der sich seit Jahrzehnten eigentlich aus eigener Jugend, aus Talententwicklung gespeist hat, einen Import-Export-Verein gemacht hat. Das war für den Trainer dann in vielen Punkten auch eine ganz schwierige Geschichte, weil in der Mannschaft, das ist und war keine Mannschaft. Sondern es waren viele Leute aus vielen Richtungen, die da zusammengekauft wurden, ein sehr aufgeblähter Kader.
Aber dann hätte man doch auch mal den Sportchef zur Verantwortung ziehen müssen.
Warum hätte man eigentlich tun sollen? Das ist eigentlich der größte Fehler, den der Verein macht, in meinen Augen, dass Sven Mislintat weiter im Amt ist, und im Grunde hat das mit den Strukturen im Verein zu tun, dass wir einen Aufsichtsrat haben, in dem sehr wenig Fußball-Sachverstand sitzt, abgesehen von Rainer Adrian. Ja. Und deshalb ist Sven Mislintat der Mann, der alles entscheidet, der Transfers macht, der einen unglaublichen Vertrag hat bis Ende nächsten Jahres, wenn ich richtig informiert bin, und eigentlich gehen kann, wann immer es ihm passt, bei weiterem Bezug seines Gehaltes. Und ich glaube, dass darin ein großes Problem dieses Vereins liegt.
Aber dann gucken wir noch mal kurz auf das Spiel von gestern. Der VfB hatte ja auch eine Chance und da kullert der Ball wirklich quasi wie ein Sinnbild des VfB Stuttgart. Alle ballern irgendwie aufs Tor, dann kullert der Ball an den Pfosten und eben nicht ins Tor, sonst wäre Matarazzo möglicherweise noch Trainer beim VfB Stuttgart. Ich meine, daran sieht man doch das Absurde solcher Entscheidungen. Also nochmal, warum wird sowas immer wieder durchgeführt? Alexander Werle soll sich mit Sami Khedira, so wird gesagt, zusammengesetzt haben und ab und zu wäre Missindat mal dabei gewesen. Was ist das denn bitte schön?
Also das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Ja. Ich habe da auch keinen gefunden, der mir Ähnliches bestätigen konnte. Es ist schon so, dass der VfB auch in dieser Lage ein schlechtes Bild abgibt. Das war ja schon bei der Mitgliederversammlung der Fall, als die Maßnahmen von Alex Werle ein veritables Chaos verursacht haben, ja, weil er eben die Berater Sami Khedira, Christian Gentner, Philipp Lahm intronisiert hat, ohne vorher mit Mislintat zu sprechen. Jetzt zum Beispiel ist der Kommunikationschef vor diesem brisanten Spiel gegen Union Berlin, wo man dann wusste, wenn es schlecht ausgeht, dann wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Auf jeden Fall sollte der Verein halt mit seinen Führungsfiguren präsent sein. Der ist jetzt im Urlaub.
Ja, und für uns war auch keiner mehr zu sprechen. Sie haben gesagt, es gibt eine Pressemitteilung und das war's. Insofern gut, dass du uns darüber nochmal aufklären kannst. Dann gucken wir mal nach vorne. Also immer mal wieder hat der Mechanismus gegriffen und jetzt ist wieder ein Platz in der 18er Elitegruppe frei. Die Frage ist, wer wird's denn? Tedesco, Hütter, Seoane, Bosch, Thomas Reis, der vielleicht zu Schalke geht, vielleicht nächste Woche, vielleicht auch Sebastian Hoeneß. Wer glaubst du passt am besten dahin?
Gut, also wer da am besten hinpasst, das sollen andere entscheiden. Ich habe gehört, dass in erster Linie über Adi Hütter und Sebastian Hoeneß gesprochen wird. Was man ja nicht außer Acht lassen darf, ist, dass ja auch der Vertrag von Sven Mislintat dann irgendwann mal endet, dass für November oder das Jahresende, vielleicht während die WM läuft, Gespräche geplant sind. Allerdings ist auch in diesem Fall ein bisschen Aufregung im Spiel, weil im Hintergrund auch bereits über Nachfolger gesprochen wird, über mögliche von Sven Mislintat. Mhm. Dabei fällt der Name Horst Held, zu dem Alex Werle ja gute Verbindungen hat.
Aus
hat
Kölner
gemeinsame
Zeit.
Erfolgreiche Zeiten erlebt. Und wie gesagt, was die Trainer angeht oder den Trainer angeht, wird über Adi Hütter und Sebastian Hoeneß gesprochen.
Also ich sag mal so, wenn ich dem VfB dann einen guten Tipp geben darf, ich würde ja Sebastian Hoeneß nehmen, allein deswegen, weil der Name Hoeneß beim VfB Stuttgart auch schon mal tolle Jahre erlebt hat, nämlich der Papa. Insofern macht das Sinn, einen Hoeneß zu holen. In diesem Sinne...
Ja, es gibt kontroverse Diskussionen, was das angeht. Ja. Sebastian Hoeneß ist ja 40, Adi Hütter ist 52 und viele denken, dass jetzt nach einem Trainer Neuling, der gutes Training gemacht hat, der gute Ansprachen gemacht hat, aber vielleicht dann in dieser Krise nicht das richtige letzte Mittel gefunden hat, dass jetzt ein erfahrener Trainer dieser Mannschaft gut tun würde, die nicht gerade als sehr disziplinierter Haufen bekannt war.
Ich halte dagegen, es wäre viel besser für den VfB Stuttgart, einen jungen Erfolgstrainer zu nehmen. Und Erfolge hat Sebastian Hoeneß ja schon nachgewiesen und dass er mit einer guten Mannschaft ein gutes Spiel liefern kann auch. Also, es gibt nur den Tipp für den VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß zu verpflichten. In diesem Sinne, vielen Dank an Oliver Trust. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Wir werden es weiter verfolgen. Ja. Und es soll ja schon Samstag so sein, dass der neue Trainer auf der Bank sitzt. Vielen Dank, ja. Oliver Trust.
Schönen Samstag nach München, Montag.
Vielen Dank. Und wir kommen damit zu unseren Themen, die da heißen, wir wollen jetzt mal einsteigen beim HSV. Also mit Euphorie ging es ja immer los. Vielleicht gibt es beim VfB Stuttgart ja auch neue Euphorie, wer weiß, wer weiß. Damit startet auf jeden Fall häufig starten neue Personalien. Aufsichtsrat, Finanzboss und nach 10 Monaten nichts weiter als ein Missverständnis zwischen Thomas Wüstefeld und dem HSV. Ein großes Fragezeichen und vielleicht sind wir nach dem Beitrag von Steffen Bohleber schlauer.
Es brodelt beim Hamburger SV.
Ich bin maximal unzufrieden heute. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist für uns zu wenig.
Nur 1:1 gegen den FCK.
Nach 5 Siegen mal wieder ein Unentschieden. Von außen betrachtet kein Weltuntergang, man ist ja Tabellenführer. Trotzdem, eine weitere sportliche Erfolgsmeldung hätte die internen Querelen in den Hintergrund gerückt. Denn an der Elbe ist der Teufel los. Ende September verkündet unser Studiogast Thomas Wüstefeld seinen Rücktritt als Finanzvorstand und Interimsboss. Auslöser, ein Machtkampf mit Sportvorstand Jonas Bold. Der Hintergrund ist das, was in den letzten Wochen passiert ist, dass die Sachthemen nicht mehr im Vordergrund standen. Es gab so viele Themen, die ich selber kaum noch verarbeiten konnte und deswegen habe ich gesagt, ich lege mein Mandat erst einmal nieder. Hinzu kommt, dass ich kein Vertrauen zu Teilen des Aufsichtsrats habe. Wüstefeld gilt als eine der umstrittensten HSV-Figuren der jüngeren Gegenwart. Bis zuletzt hält Präsident Marcel Janssen schützend die Hand über seinen Freund, der sich mit so ziemlich jedem im Verein anlegt. Der Medizinunternehmer kauft 5% der Anteile der HSV AG und wirft Investor Kühne Täuschung vor, fordert sogar Nachverhandlungen. Mit Vorstandskollege Bold entfacht er einen Machtkampf um Einfluss und Kompetenzen, der den Verein in zwei Lager spaltet. Wüstefeld und Janssen auf der einen, auf der anderen Seite Trainer Tim Walter, Bold und die Spieler. Außerdem misslingt dem Finanzchef der Sanierungsplan des maroden Volksparkstadions für die Europameisterschaft 2024. Als das Hamburger Abendblatt auch noch Zweifel an den akademischen Titeln des Herrn Professor Doktor hegt und über Millionenklagen gegen dessen Firmen sowie Strafanzeigen wegen Betruges und Untreue berichtet, wachsen die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 53-Jährigen. Er erklärt seinen Rückzug, hinterlässt viele Baustellen und massenweise Fragen. Welche Kompetenzen hat er vorzuweisen? Und vor allem, wer ist dieser Professor Dr. Thomas Wüstefeld?
Wer ist der Thomas Wüstefeld, Thomas?
Ja, eine ganz normale Person, die ein Fußballfan ist und der eine spannende Zeit in den letzten Wochen hatte.
Dann dröseln wir das mal auf. Du hast 5% Anteile gekauft vom HSV und dadurch warst du natürlich auch für Vorstand, Aufsichtsrat etc. interessanter. Wie ging das dann weiter? War dann das zu schnell, wie du da intronisiert worden bist?
Oder? Nein, also der Weg war ja erstmal, dass wir Anteile gekauft haben. Also das war auch der Plan, nachdem wir uns lange darüber Gedanken gemacht haben. Wir sind dann in den Due Diligence eingestiegen. Wir haben dann das Aktienpaket gekauft. Und auf der Hauptversammlung habe ich dann das erste Mal auch über andere Themen erfahren. Und im Vorfeld hat man mich dann gefragt, und es war nicht Marcel Janssen, der mich gefragt hat, ob ich auch im Aufsichtsrat möchte. Und daraufhin habe ich gesagt, natürlich, es ist eine gute Position und ich freue mich, sie wahrnehmen zu können.
Und dann?
Und dann war ich im Aufsichtsrat und wir hatten dann unsere konstituierte Sitzung und in dieser Sitzung sind dann die ersten Dinge besprochen worden. Wir haben gesagt, ich muss mich jetzt noch mal tiefer einarbeiten als Aufsichtsrat, weil der Aufsichtsrat kontrolliert ja die Vorstände und habe dann auch mit den Vorständen gesprochen, damals mit Herrn Wettstein noch und mit Jonas Bold. Und da wurden so nach und nach Dinge transparent, die ich zu dem Zeitpunkt vorher nicht wusste und die wir dann im Aufsichtsrat besprochen haben.
Also im Prinzip war der HSV kurz vorm Absturz, vorm Ruin.
Ja, so würde ich das nicht formulieren. Ich würde das dahingehend formulieren, dass es 5:05 war. Wir hatten dann vom 18. Dezember bis Ende des Jahres mehrere Aufsichtsratssitzungen.
Also knapp zahlungsfähig, sagen wir mal 5:12.
Na, es gab schon Herausforderungen, die man löschen musste. Ich bin ja dann letztendlich auch auf Wunsch des gesamten Aufsichtsrats in den Vorstand gegangen, um eben den Feuerlöscher zu nehmen, um die Dinge eben aus Sicht eines Aktionärs und dann als entsendeter Aufsichtsrat zu löschen, gemeinsam mit meinen Kollegen aus dem Aufsichtsrat.
Ja. Ist das wieder so eine Situation, wo wir uns jetzt mal so ein bisschen in diese Anfangssituation hereinversetzt haben, Uwe, dass das für den Verein nicht nachvollziehbar ist und dass da Investoren, Aktienpakete hin und her geschoben werden und dass das dann für den Verein eigentlich gar nicht mehr sichtbar ist? Was ist da los?
Also wenn ich jetzt Herrn Wüstefeld so zuhöre und ich mir auch den Einspieler und was man die letzten Wochen so lesen konnte, dann wundert es mich eigentlich, wenn ich es an Ihrer Person festmachen darf, überhaupt nicht, dass Fußballfans so eine Abneigung haben gegen Investoren, so ein Misstrauen haben gegenüber Investoren. Naja, da kommt einer so, ich kaufe da mal 5% der Anteile und dann bin ich im Aufsichtsrat und dann werde ich so Finanzvorstand. Ich habe zwar von Fußball keine Ahnung, aber ich bin ja Fan
Und dann
Finanzvorstand muss ich mit Finanzen umgehen.
Naja, aber es ist ja nichts passiert. Das haben wir ja im Einspieler gerade gesehen. Also, Ihre Bilanz hält sich ja in argen Grenzen. Sie haben ja zum Beispiel die Finanzierung des Stadions, da haben Sie gar nichts hinbekommen. Und was mich heute schon mal interessieren würde, haben Sie jetzt eigentlich einen Doktortitel? Sind Sie jetzt Professor? Wissen Sie, das sind so Dinge, wo ich halt glaube,
also,
dass man...
Darf ich meinen Satz noch, Rudi?
Es geht ja darum, die Fans haben ein großes Misstrauen gegenüber Investoren. Und wenn dann Investoren kommen, dann sollten diese Investoren auch keinen Zweifel an ihrer Seriosität lassen.
Aber
da habe ich an der Stelle...
Fangen wir vielleicht erstmal an. Darf ich einen Satz noch sagen? Diese persönlichen Situationen würde ich gerne noch nach hinten schieben.
Okay.
Ja? Weil das ist ja was Persönliches, also zur Person. Ja? Ich würde gerne erstmal über das Verhältnis Wüstefeld-HSV reden, HSV-Wüstefeld. Weil es ist ja letztlich in den berühmten Brunnen gefallen mit der Geschichte des Volksparkstadions, dass du da dann im Grunde genommen keinen Bürgen gefunden hast für diese Kohle, die für 2024 auf dem Tisch musste.
Nein, das sind alles Medienspekulationen. Das ist eben genau das, was nach draußen transportiert wird, weil ich selber im Detail auch noch gar nicht Stellung dazu genommen habe, sondern ich habe erst mal gesagt, es muss jetzt Ruhe einkehren. Der sportliche Erfolg steht im Vordergrund. Wir haben eine Plattform erreicht, wo ich mich erstmal zurückziehen kann, weil meine Funktion war eh begrenzt bis zur nächsten Hauptversammlung. Und ich bin ja da reingegangen, weil ich Feuer löschen musste. Ich hatte keine Einarbeitungszeit. Ich musste sehr viel dazulernen. Wir haben in dem Moment die Problematik gehabt, dass wir noch mit Corona, mit einer Eindämmungsordnung zu tun hatten. Wir hatten keine Probleme in der Erlösfindung. Wir hatten einen hohen Kostenapparat. Alle diese Themen sind von mir in den ersten Wochen und Monaten ohne Einarbeitungszeit realisiert worden.
Also du hast ja viele Verträge auch dann einfach gekündigt, um finanziellen Ballast loszuwerden für den HSV.
Genau, ich musste natürlich erstmal die Kosten senken und ich musste zwei Dinge tun, bevor ich mich erstmal um andere Dinge kümmere. Mhm. Das eine war Erlöse steigern, das andere war Kosten senken. Und das sind natürlich Themen, die bei dem einen oder anderen nicht gut aufkommen. Deswegen gibt es bestimmt auch nicht nur Freunde, die man sich dann da schafft, sondern der eine oder andere wird sich sicherlich seine Gedanken machen und sagen, oh, was macht er denn da? Aber letztendlich ging es doch darum, und es ging um den HSV, es ging auch gar nicht um meine Person, sondern also, es ging darum, das operative Geschäft aufrechtzuerhalten.
Ja, aber es ging ja dann schon los. Du hast deine Firma hat die 5% HSV-Anteile gekauft. Dann konnte man aber wieder lesen, dass Jonas Bold als Sportchef gerne ein Transferbudget gehabt hätte, was er aber nicht vom neuen Finanzboss bekommen hat. Damit hast du dich ja schon, sagen wir mal, auch auf der sportlichen Seite unbeliebt gemacht. Wieso hast du das Geld nicht freigegeben für
die Transfers? Nein, also grundsätzlich bin ich ja nur ein Mechanismus. Es gibt auch noch einen Aufsichtsrat. Und da werden alle Themen besprochen. Und es gab ein Budget für Ablöse oder für Neuverpflichtungen.
Und warum ist das nicht genehmigt worden?
Das ist auch in der Winterpause genehmigt worden. Das ist, stand auch zur Verfügung. Nur es hieß, in der Winterpause können wir diese Neuverpflichtungen nicht machen, weil es sinnvoller ist, im Sommer neu zu verpflichten.
So, dann hattest du aber schon mal Jonas Bold gegen dich, weil der fand das natürlich nicht so witzig, weil er gerne mit dem Trainer natürlich die Mannschaft verbessert hätte.
Nein, es stand ja was zur Verfügung. Also es ist
aber
ja
offensichtlich nicht so, zu wenig.
Dass kein
Budget... Warum kam der Ärger?
Nein, der Ärger wird natürlich auch immer hochdramatisiert. Natürlich hat Jonas eine Aufgabe und ich habe eine Aufgabe. Und die eine Aufgabe ist, das Unternehmen zu führen, das Unternehmen so auszurichten, dass es wirtschaftlich stabil ist und dafür zu sorgen, dass man den Sport stärkt mit Neuverpflichtungen.
Ja.
Und das war ganz klar das Ziel und an dem haben wir übrigens beide gearbeitet, weil wir beide als Vorstände agieren. Und das war unsere Aufgabe und die haben wir auch schnell umgesetzt.
Aber offensichtlich mit einem unbefriedigenden Ergebnis, weil ja ihr euch dann entzweit hattet, dann war schon mal Funkstille zwischen Sportchef und Finanzchef.
Das weiß ich nicht, ob es ein unzufriedenes Ergebnis war. Also wir haben unsere Vorstandssitzung gemacht, wir haben uns um die Themen ausgetauscht, wir haben die Themen, die das Unternehmen betrafen, besprochen. Ich habe mich komplett aus dem Sport rausgehalten, deswegen habe ich auch immer diesen Begriff Machtkampf nicht verstanden.
Naja, wenn jemand das Geld verwaltet für den Sport und ich kann das Geld nicht ausgeben als Sportchef, finde ich den Finanzverwalter
natürlich so toll. Es stand ja Geld zur Verfügung.
Ja, aber also, offensichtlich zu wenig.
Ja, nein, auch nicht offensichtlich zu wenig.
Also ich bin kein HSV-Experte, um Gottes Willen. Aber was für mich absolut unlogisch ist, dass man einen Verein, der offenbar finanziell aus dem letzten Loch pfeift, da wird jemand zum Finanzvorstand installiert, der weder aus dieser Kultur des Vereins herauskommt, Und nebenbei haben Sie auch noch, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Unternehmensgruppe. Wie soll das funktionieren? Für mich ist das Beispiel Wüstefeld HSV kein Beispiel gegen Investoren. Herr Wüstefeld hat 5,11% am HSV. Da bewegst du auch an einem normalen Unternehmen relativ überschaubar nur die Dinge. Sondern eher ein Beispiel dafür, wie viele Bundesliga-Vereine bei uns einfach noch geführt werden, nämlich nach Kriterien, nach denen du kein seriöses Unternehmen führen könntest. Denn da wirst du nicht einfach mal so auf die Schnelle, ach ja, ich habe jetzt 5% und der Aufsichtsrat und dann werde ich mal schnell Finanzvorstand. Das funktioniert im normalen Leben,
aber
in
seriösen Unternehmen nicht. Aber nun bringt er doch aus seiner normalen Geschäftswelt doch Kenntnisse mit.
Hat es den HSV vorwärts gebracht? Ja, es hat dem HSV eine Menge gebracht. Vielleicht sollten Sie sich mal tiefer einlesen und Sie sollten vielleicht nicht immer nur die Propagandapresse lesen, sondern sich mit den Sachthemen auseinandersetzen.
Also Abendblatt zum Beispiel.
Das wäre sehr hilfreich, wenn Sie das mal machen würden, weil wir haben sehr viele Dinge erreicht. Wir haben relativ schnell einen neuen Hauptsponsor gefunden. Wir haben ganz viele Beratungsverträge aufgehoben. Wir haben die Liquidität zurückgefahren. Wir haben im Sommer dann größere Investitionen in den Kader getätigt. Also wir haben ja viele Dinge vorgewiesen, die umgesetzt wurden. Vielleicht sollten Sie sich mal auf anderen Medien informieren aber und nicht immer nur auf Schlagzeilen zurückgreifen, sondern sich mit den wirklichen Themen auseinandersetzen. Der Verein schreibt das erste Mal seit 10 Jahren eine schwarze Zahl. Fällt doch nicht vom Himmel.
Aber Herr Wüstefeld, er schreibt natürlich aus bestimmten Gründen eine schwarze Zahl, die nicht unbedingt mit dem Finanzvorstand zu tun haben, sondern zum Beispiel mit dem Ende einer Corona-Pandemie, mit den sportlichen Erfolgen an HSV, der es bis ins Finale schafft und so weiter.
Auch da ich frage mich halt nur, wenn Sie so wieder, erfolgreich
auch da,
waren.
Auch da und, sorry, ganz kurz, ich, nein, Sie haben mich ja angesprochen. Nicht, wenn Sie so nein, erfolgreich Sie sind wieder, waren, warum müssen Sie dann nach 8 oder 9 Monaten schon wieder gehen?
Ich wäre sowieso nach 10 Monaten gegangen und ich habe von mich aus entschieden zu gehen, weil es einfach zu viele Nebengeräusche gab. Man muss sich mal auf die Sachthemen beim HSV konzentrieren.
Also dann kommen wir mal auf das Sachthema Volksparkstadion zurück. 2024, Europameisterschaft, da hast du keinen Bürgen für die Kohle.
Nein, wir haben ein Finanzkonzept erarbeitet. Wir haben Eigenmittel erarbeitet. Wir haben ein klares Finanzierungsmodell, was wir natürlich nicht in der Presse publizieren, sondern das ist ein Thema, was mit den Aufsichtsräten, mit den Finanzausschüssen. Und da sind Personen und da sind Konzepte, die wir nicht gleich den ganzen Medien preisgeben können. Und ich kann nur heute sagen, wir haben Konzepte erarbeitet.
Also es gibt ja einen Vertrag mit Hanse Merkur, ne? Die sind da neu drin als Sponsor.
Hanse Merkur ist der Hauptsponsor, der hat uns sehr früh das Vertrauen geschenkt. Zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, war der alte Hauptsponsor auf dem Weg, sich komplett zu verabschieden. Es gab überhaupt keinen Dialog mehr mit den Partnern. Es gab überhaupt keine Aktivitäten. Und all diese Dinge haben das Team und meine Person übernommen. Und wir haben das Ding sukzessiv, natürlich auch mit den Erfolgen im Sport, ganz klar, ohne Frage. Natürlich auch mit dem Relegationsspiel gegen Hertha, was nochmal zusätzliche Einnahmen gebracht hat. Aber nichtsdestotrotz haben wir in Summe mit den ganzen Themen drumherum eine erfolgreiche Bilanz, was die Finanzthemen angeht, hingelegt. Und wir haben den Kader verstärkt und wir haben jetzt ein tolles Team, wir haben eine tolle Crew und wir sind gut unterwegs. Deswegen, ich weiß gar nicht, was Sie da rauskramen und sagen, kein Erfolg, es hat nicht geklappt. Wir fangen jetzt an, im November die ersten Installationsmaßnahmen für den Volkspark zu machen. Sie müssen das ganze Thema ja mal zurückbewerten. Ich bin da reingegangen, weil es gebrannt hat. Ich bin da reingegangen, weil man vor meiner Zeit das Stadiongrundstück verkauft hat und weil man es versäumt hat, mit diesen Mitteln die Modernisierung durchzuführen. Also alle diese Themen sind so nach und nach hochgekommen. Und natürlich habe ich Maßnahmen treffen müssen, die nicht populär waren. Ja. Und ich war zum Teil der Spielverderber.
Kann es sein, dass bei Traditionsvereinen, Uwe, deshalb das immer so knistert und knirscht, auch wenn jemand von außen wieder neu reinkommt, weil man sich das eigentlich ganz gemütlich gemacht hat und jetzt kommt da plötzlich einer und streicht beispielsweise irgendwelche Beraterverträge, versucht also das Geld zusammenzuhalten?
Das ist definitiv so und man kann natürlich Herrn Wüstefeld jetzt nicht für das Chaos, das ja beim HSV offenbar schon seit vielen Jahren herrscht und ja auch sportlich mit zum Abstieg geführt hat, kann man ja ihm nicht anlassen, das ist völlig klar. Aber das ist so ein typisches Beispiel. Da ist ein Verein, da kommt ständig neue Unruhe auf. Ja. Man hat einfach das Gefühl, bei vielen Traditionsvereinen, das hatte man beim 1. FC Nürnberg schon, das hatte man bei Schalke 04, das hat man bei vielen Vereinen,
Kaiserslautern,
dass einfach die Begeisterung der Fans und diese tolle Fankultur, die auch bei solchen Vereinen oft da ist und die die Basis sein könnte auch für Erfolg, oben kaputt gemacht wird, weil du teilweise Profilneurotiker, Vereinsmeier, irgendwelche Menschen hast, die den Fußball, diesen Fußballverein als ihr Statussymbol sehen. Ja? Mhm. Das hast du bei anderen großen Organisationen auch, beim ADAC gibt es das auch und gab es das in der Vergangenheit noch häufiger zum Teil, dass du es plötzlich mit Funktionären zu tun hast, wo man sagt, naja, der gefällt sich jetzt darin, dass er plötzlich in der VIP-Loge ist, mhm, dass er plötzlich in den Medien vorkommt, dass er eine gesellschaftliche Anerkennung hat. Und Herr Wüstefelder, werden Sie mir, so gut kenne ich dann in Hamburg dann doch auch, nicht widersprechen können, wenn du beim HSV im Aufsichtsrat, im Vorstand, in einem Präsidium bist. Das ist die Eintrittskarte in die hanseatische Gesellschaft. Da bist du plötzlich wert.
Aber da will ich, darf ich Ihnen ein Beispiel
nennen? In Nürnberg zum Beispiel, ich komme ja aus Franken, in Nürnberg hat man vor in den 90er Jahren einen Vorstand, einen von vielen Präsidenten, die am Niedergang des 1. FC Nürnberg mitverantwortlich waren, der hatte so eine kleine Baustoffbude nebenher und spielte sich dann plötzlich auf wie der größte Fußballpräsident aller Zeiten. Der warf den Trainer Willy Entenmann damals raus, nach einem Spiel, wo der Willy Entenmann das gemacht hat, was kein Clubfan, was jeder Clubfan fast so großartig findet wie die deutsche Meisterschaft. Ja. Er hat nämlich mit seinem Team die Bayern geschlagen.
Ja, ja.
Der flog dann raus. Also die Bundesliga-Geschichte ist voll mit solchen Figuren.
Aber nun ist er ja, und da will ich ihm auch beispringen, ich hatte es ja eingangs der Sendung gesagt, er hat die Raute im Herzen schon als kleiner Junge. Und deshalb unterstelle ich ihm einfach, dass er für den HSV was Gutes will. Liege ich da falsch?
Also natürlich, es geht ja gar nicht um meine Person und deswegen auch um Ihre Frage zu beantworten. Ich bin nach wie vor Fußballfan wie davor. Ich bin nach wie vor mit allen Themen so, dass ich sage, man muss das Beste für den HSV finden. Und dass ich dieses Kommando übernommen habe, das ist aus der Not der Tugend geboren. Und ich kann mich nur wiederholen, dass auch die Kollegen, mit denen ich das zusammengearbeitet habe, dass der gesamte Präsidium, der Hauptgesellschafter, der e.V., wir haben alle sehr eng zusammengearbeitet. Und ich fühle mich so, wie Sie das sagen, nicht als der Großinvestor, sondern ich war der Feuerwehrmann, ich habe das übernommen. Natürlich musste ich Dinge machen, die nicht populär waren. Letztendlich war ich der Spielverderber.
Ja.
Und das war aber zwingend notwendig.
Das Verrückte ist, es gibt Menschen im Umfeld vom HSV, die nennen dich nicht Spielverderber, sondern Traumtänzer. Und vielleicht war das auch ein Grund, weshalb das irgendwie nicht gepasst hat. Warum die dich so benannt haben, das erfahren wir gleich von dir. Wir erfahren auch noch, weil wir wollen ja über Hertha und den Investor Windhorst, Lars Windhorst reden und warum das ein Debakel ist, was die Berliner da veranstalten. Und warum liegt das eigentlich daran, und der Christopher Georgios muss jetzt die ganze Zeit zuhören, als Fan. Der
Kollege macht das schon so gut,
deswegen. Als Fan, dass du natürlich darüber dich geärgert hast. Investoren im Fußballclub. Hilft das den Fans oder hilft das den Fans nicht? Wir reden da gleich weiter drüber. Bis gleich. Und jetzt gibt es was zu gewinnen für Sie. Jackpot, auf die Plätze, fertig, los. Wir diskutieren mit Christopher Georgios, Uwe Ritzer und Thomas Wüstefeld. Und wir waren ja an dem Punkt angelangt, dass ich gesagt habe, aus dem Umfeld des HSV gibt es den einen oder anderen, der sagt, ein Traumtänzer, ein Halsabschneider. Wie kommt denn sowas? Wer sagt sowas zu dir?
Das ist natürlich schwer festzustellen. Natürlich, und das hatte ich ja schon gesagt, gab es auch Themen, die für viele unschön waren und viele Dinge, die nicht populär waren, und sie waren aber zwingend notwendig, und in der Ausrichtung und in der Definition der Aufgaben
ist es eben. Ich meine, bevor du jetzt deinen Politikersatz zu Ende bringst, weil du jetzt auch schon so diesen Sprachduktus hast wie ein Politiker, grätsch ich dazwischen und frage, ärgert dich das, wenn man dich Traumtänzer nennt?
Natürlich ärgert es mich, weil es nicht die eigentliche Arbeit bewertet. Ja. Und das ärgert mich am meisten, weil wir haben sehr gut zusammengearbeitet, wir haben sehr viel erreicht. Wie gesagt, es wird völlig unter den Tisch geworfen, dass wir erstmalig nach 10 Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt haben. Und das zeigt ja auch, dass es möglich ist. Und es ärgert mich extrem, weil viele Dinge bewegt wurden. Es sind viele Themen installiert worden. Wir haben viele Gespräche geführt mit den Gesellschaftern. Wir haben viele Gespräche auch mit der Fanszene geführt. Was kann man umändern? Was kann man anders machen? Ich fühle mich da nicht als der Finanzinvestor, der da guckt, möglichst schnell Renditen rauszuholen, sondern für mich war es wichtig, Stabilität reinzubringen, das Ding wieder in einen ruhigen Fahrwasser zu führen und letztendlich auch das umzusetzen, was zwingend notwendig ist.
Aber trotzdem hat es nicht geklappt.
Das kann man so nicht sagen.
Hast du eine Pause genommen?
Nein, ich habe keine Pause genommen, sondern wir sind jetzt am einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, hier ist jetzt die Übergabe, hier ist die Basis, hier ist die Struktur, die wir gemeinsam geschaffen haben.
Aber du bist doch zurückgetreten, um irgendwie sowohl von dir als Person als auch vom Verein vielleicht Schaden abzuwenden?
Oder? Ja, ich wollte erstmal Ruhe haben, weil es eben sehr viele Unruhe plötzlich gab. Es gab sehr viele Diskussionen, es gab sehr viele Nebenkriegsschauplätze, die alle nichts eigentlich mit der eigentlichen Aufgabe beim HSV zu tun.
Es gibt den Strafantrag wegen Veruntreuung. Da kannst du als Referendar der Justiz sagen, wann darf ich einen Strafantrag stellen? Ich darf ihn immer stellen, ne?
Und dann Strafantrag ist nochmal eine andere Sache, aber ob es jetzt halt Ermittlungen gibt, das kann ich nicht. Oder ich will das auch juristisch nicht beurteilen, aber vielleicht eine Sache dazu. Ja. Ich stimme dir zu, dass, also ich würde jetzt mir auch nicht anmaßen, über dich irgendwie als Person da zu urteilen und was da noch in deinem Privatleben oder eben auch in deiner wirtschaftlichen Aktivität dafür Schwierigkeiten gibt. Aber was man ja schon sagen muss, so aus Fansicht, bin kein Hamburg-Fan, aber so würde ich mir das wünschen, wenn ich Hamburg-Fan wäre, da muss ich dir zustimmen, ist es ja schon so, du bist ja Repräsentant des Vereins und wenn es da eben solche Nebenschauplätze gibt, dann hat man natürlich als Fan auch ein Bedürfnis danach, dass die Personen, die den Verein nach außen vertreten, vor allem dann eben in so einer Position wie eben als Vorstand, dass es eben gerade nicht solche Nebenschauplätze gibt, das ist ja das Ding. Und ich tue mir da ehrlich gesagt auch so ein bisschen schwer, dann halt zu sagen, also ich habe jetzt heute auf dem Weg auch mal einen Spiegelartikel gelesen, wo ja recht viel da geschrieben wurde. Mir fällt das schwer jetzt zu glauben, dass jetzt alle diese Medien, die da was über dich als Person außerhalb des Fußballs, aber auch dann eben beim HSV berichtet haben, dass das jetzt alles so komplett irgendwie eine Kampagne an den Haaren herbeigezogen ist.
Und nein, aber es geht ja genau darum, diese Sachthemen jetzt aufzuarbeiten. Und das ist
was stimmt
genau
denn?
Das ist auch genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und arbeite die Themen auf, weil die Strafanzeige, es war die Rede von zweien, im Moment kennen wir nur eine.
Veruntreuung von Geldern.
Das ist ehrlich gesagt völliger Blödsinn. Mhm. Und diese Dinge sind so hochgespielt worden und sie sind deswegen auch hochgespielt worden, weil ich auf dem Vorstandsstuhl sitze. Mhm. Weil eins ist ganz klar, wenn ich da nicht sitzen würde, dann hätte das niemand interessiert und man hätte das auch nicht so hoch gespielt, weil ich bin seit über 25 Jahren selbstständig und es passieren durchaus mal Dinge, wo ein Partner, wo ein Kunde eine andere Rechtsauffassung hat.
Du schüttelst den Kopf, warum?
Also wenn ich im Vorstand sitze eines Unternehmens, ich will jetzt keinen Großkonzern nennen, also ich sitze im Vorstand eines Unternehmens, dann wird natürlich erwartet, dass bei mir die Dinge sauber geordnet sind und
jeder. Das sind sie ja auch. Das sind ja auch alles Vorwürfe. Sie kommen wieder mit ihren plakativen Dingen. Ich kann Ihnen sagen, wir arbeiten die Dinge nach. Wir gehen die Dinge
nicht um plakativ
auf die Themen
Medien.
Und dann muss man doch mal gucken, wie nachher die Antworten aussehen. Warten Sie das doch erstmal ab. Sie lesen da irgendeine Zeitung, Sie machen da irgendwelche Themen, aber wir kümmern uns gerade um die Sachthemen. Und da schreibt jemand, da bringt da unerlaubte Arzneimittel in Holland in Verkehr. Ja. Die Produkte sind registriert. Ja. Das arbeiten wir jetzt gerade auf.
Das ist für uns jetzt ein bisschen viel, das aufzuarbeiten. Weil
dann brauchen wir eine ganze Woche, um das noch ein bisschen zu besprechen.
Deshalb sage ich, kann es sein, Uwe, du kennst dich ja nun aus, gerade wenn es um Investoren geht, auch bei anderen Clubs, dass da natürlich interessengesteuert auch Dinge lanciert werden in den Medien, dass die Medien benutzt werden von Leuten, die gegen ihn was haben, beim HSV zum Beispiel. Oder die sagen, Mensch, den Erfolg gönne ich ihm nicht, ich muss dazwischengrätschen. Oder der hat meinen Vertrag weggetan, ich kriege kein Geld mehr, also Beratervertrag, ich will mich dagegen wehren, jetzt muss ich irgendwie was Schmutziges finden. Das ist doch auch normal.
Ja, dass Dinge durchgestochen werden, warum soll das jetzt plötzlich im Fußball, du fragst
mich
das als Langjähriger, gerade im Profifußball ist ja sowas normal, aber es gibt halt auch Themen, wo Fans, aber auch natürlich Sponsoren, die mit jemandem zusammenarbeiten, mit einem Verein zusammenarbeiten wollen, einfach klar wissen wollen, was los ist. Und da machen
natürlich, sie sich, das, nein, deswegen da machen sie arbeiten sich einfach, wir das. Das arbeiten wir
ich
ja auch.
Komm noch mal auf mein Beispiel, Rudi, entschuldige, wenn ich dir jetzt. Nein, aber ich komme noch mal auf mein Beispiel. Entweder haben Sie einen Doktortitel
oder sie haben keinen. Ja, den habe ich. Und der haben ist sie. Auch.
Okay, und dann sagen Sie halt einfach.
Ja, das haben wir auch gemacht. Ich habe es ja auch in den Medien gesagt und ich habe es ja auch im Statement gesagt. Meine universitäre Zeit ist mehr als 25 Jahre her. Die Dinge sind geprüft worden. Ich bin jetzt sogar mit allen Unterlagen zum Notar gegangen, habe ein Tatsachenprotokoll gemacht, habe das dahingelegt und habe gesagt, hier ist die Urkunde, hier ist die Abschrift. Ich habe es gemacht und ich bin dabei, die Themen aufzuarbeiten. Und ich finde es einfach, unsachlich. Unsachlich, sich auf solche Sachen zu konzentrieren und die eigentlichen Dinge, die mich auch dazu bewogen haben zu sagen, ich kann so nicht mehr weitermachen, weil alles das, was ich im Aufsichtsrat präsentiert habe, war 12 Stunden später bei der Presse. Hochvertrauliche Dokumente. Wir haben eine Betriebsversammlung.
Das ist auch
wir
das
haben,
Schlimme.
Wir haben eine, ganz kurz, wir haben eine Betriebsversammlung. Wir haben eine Betriebsversammlung durchgeführt. 4 Stunden später war der Originaltext bei der Presse. Was soll ich denn dazu sagen? Wenn hochvertrauliche Unterlagen, die nur der Vorstand, die nur der Aufsichtsrat betreffen, die wirklich brisanten Inhalt haben, schriftlich der Presse vorliegen.
Also wir fassen zusammen die
und deswegen
zur Strafanzeige, zu Betrugsvorwurf, zu deinen akademischen Titeln wird es nochmal eine klare Erklärung geben.
Es wird einem klar.
Und wann wird das sein?
Ja, dann, wenn die Themen aufgearbeitet sind. Ja, das eine haben wir schon gemacht. Ja, das erleben wir alle noch. Wir sind jetzt
also nächste Woche.
Im Gespräch mit der Staatsanwaltschaft. Ich kann ja nicht hier so sagen, nein, das ist nicht so, sondern ich brauche Fakten. Deswegen sind wir auf die Staatsanwaltschaft zugegangen und gesagt, bitte bearbeitet den Case. Hier sind die ganzen Informationen. Wir haben das Tatsachenprotokoll wegen meiner Promotion gemacht. Wir haben jetzt die Regierung wegen der Arzneimittel angeschrieben. Wir räumen jetzt die Dinge sukzessiv weg. Und dann sind sie auch bestätigt. Aber nochmal ganz kurz zum Sachverhalt. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich persönlich kann es so nicht umsetzen. Wenn die hochvertraulichen Dinge in den Medien diskutiert werden und über die Medien dann auch thematisiert werden, dann ist es schwer, Entscheidungen zu treffen.
Gibt es einen Weg zurück für Thomas Wüstefeld
im Vorstand? Im Moment gibt es nur den Weg für Thomas Wüstefeld, für Klarheit zu sorgen.
Okay.
Das ist und das, danach, was Sie gesagt haben.
Wenn dann alles geklärt ist, kommt der Aufsichtsrat zurück?
Nein, der Aufsichtsrat ist der im Moment überhaupt kein Thema, sondern ich bin im Moment darauf fokussiert, diese Dinge erstmal klar zu regeln. Ich habe viel gelernt.
Herr Kühne sitzt daneben und lacht sich tot. Tot nicht, das will ich ihm gönnen, aber er lacht sich kaputt.
Vermutlich.
Und damit sind wir bei dem Überthema, nämlich Investoren. Du hast dich gut geschlagen, ja? In deiner Verteidigerrolle.
Ich muss mich gar nicht verteidigen, weil ich kann nur wieder sagen, Sachthemen. Was haben wir umgesetzt, was haben wir getan, was haben wir gemeinsam mit den Kollegen gemacht, was haben wir gemeinsam mit den Hauptgesellschaftern gemacht, mit den Leuten, die da alle mitarbeiten, mit den Gremien. Und man muss natürlich die Brücken bauen. Und beim Brückenbauen, da trifft es den einen mal so ein bisschen, vielleicht in seinen Vorstellungen. Aber letztendlich geht es nicht um mich, sondern es geht um den HSV. Es geht um die Fortsetzung des Geschäftsmodells.
Das ist eine schöne Überleitung auch zu Lars Windhorst, weil der Lars Windhorst hat bei Hertha auch immer gesagt, es geht um die Hertha, es geht nicht um mich. Also ich behaupte einfach mal, wenn die Fans dann 374 Millionen Euro hören, die der Herr dort in der Mitte der Hertha gibt, dann ist das fast für euch im Herzen wie eine feindliche Übernahme.
So fühlt sich das, glaube ich, oder hat sich das wahrscheinlich für den einen oder anderen in Berlin angefühlt. Weil ich dazu sagen muss, das Amüsante an dem, was jetzt bei Herrn Windhorst so passiert ist in den letzten Monaten, jetzt natürlich auch gerade vor kurzem, ist eigentlich, dass er meiner Meinung nach jetzt der beste Werbung für 50+1 gemacht hat. Also wenn man schon sieht, was so ein Investor so für Dinge anstellt, wenn er noch nicht mal die tatsächliche Macht im Verein hat, sondern eben nur das Geld gibt im weitesten Sinne, dann kann man sich ja vorstellen, was passieren würde, wenn man solchen Personen dann irgendwie Tür und Tor öffnet.
Wobei das im Vergleich, also man muss sehen, die 374 Millionen Euro, das ist etwa 2/3 der Profiabteilung, also vom Wert. Also insofern ist da ja schon eine unfassbare Macht drin im Club.
Ja, man muss sich auch mal die Frage stellen, wie ist es dazu gekommen, dass diese 374 notwendig waren. Also man muss die eine Seite sehen, aber auch mal die andere Seite.
Wie ist es dazu gekommen? Warum hat er das zahlen können oder warum hat er es bezahlt? bei Hertha?
Also ich glaube, man muss dieses Thema Hertha und Lars Windhorst sehr vielschichtig anschauen. So, da kommt einer.
Versuch's uns mal zu erklären.
Da kommt einer und sagt, pass mal auf, ich finde Berlin klasse, ich habe einen Business Case da, ich habe mir überlegt mit meinen Leuten, Berlin ist eine Boomtown, wird weltweit so gesehen. Wir haben hier einen Hauptstadtclub, der dümpelt im grauen Mittelmaß rum.
Ich mache daraus Big City
Club. Und ich mache daraus jetzt Big City Club und das eher in 5 oder als in 10 Jahren. Mhm. So. Und dafür gebe ich euch jetzt Geld. Und was ist dann passiert? Die Hertha hat dieses Geld dankbar genommen, hat aber nichts verändert aus seiner Perspektive. Und da prallten zwei Welten aufeinander. Du hast hier auf der einen Seite den Investor, der überhaupt nicht verstanden hat, dass ein Fußballverein, ein Fußballclub, bedingt durch seine Geschichte, durch seine Fankultur, durch seine Tradition, durch die Emotionen, die mit einem Fußballverein verbunden sind, was völlig anderes ist als meinetwegen irgendeine IT-Bude, die ich mir irgendwo in den USA kaufe. So. Windhorst hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Er hat ehrlich gesagt, ich verstehe vom Fußball nichts und ich heuchle euch jetzt auch nicht, wie andere das machen, vor, ich habe hier, was weiß ich, Hertha im Herzen. Ich habe von Fußball keine Ahnung. Hier nehmt mein Geld und macht daraus einen Big City Club. Und auf der anderen Seite, und das kann man heute, glaube ich, sagen, hast du die typische Vereinsmeierkultur, wo Leute sitzen, die sagen, ja gut, die Kohle nehmen wir gern. Von der Kohle ist ja auch, glaube ich, nicht mehr so viel da.
Nee.
Wenn überhaupt noch was da ist.
Deshalb können sie auch nichts zurückkaufen.
Übrigens. Genau, deswegen können sie auch nichts zurückkaufen. Abgesehen davon, dass die 66% am Lizenzspieler Kader sicherlich heute keine 374 Millionen.
Das kommt noch dazu.
Das nur nebenbei. Ja. So, und dann hast du die Leute, die weitermachen wollen, als wäre nichts gewesen. Und die zu ihm sagen, hey, hier rote Karte 50+1. Du kannst reden, was du willst, aber wir bestimmen. Es gab da so eine Szene, die viel aussagt, nach meinem Dafürhalten. Als Klinsmann-Trainer in Berlin war, hat die Mannschaft ein Trainingslager in Florida abgehalten im Winter. Und der Windhorst war mit seiner Yacht da. Und dann sagt er irgendwann, du Jürgen, willst du nicht mal mit deiner Mannschaft Abend kommen? Mach mal einen schönen Abend bei mir auf der Yacht, ich lade euch ein. Das ist eine Abwechslung für die Spieler. Spieler kommen, alle freuen sich. Mhm. Wer war dagegen? Die Funktionäre von Hertha BSC, weil sie das für unsäglich fanden, dass sie da nicht gefragt wurden.
Oder dass dann sie nicht eingeladen wurden.
Ja, dann kann doch der Windhorst sagen, hey,
ich schätze, das lag daran, dass
mein
sie selber nicht eingeladen wurden.
Ja, und Windhorst sagt dann, mein Schiff, meine Kohle, aber gut. Und dann gab es die kuriose Situation, dass Gegenbauer, der Präsident und der Yachteigner Windhorst so anscheinend die so miteinander begrüßt haben. Das ist einfach absurd. Das waren zwei Kulturen, die überhaupt nicht zusammengepasst
auf
haben.
Auf der anderen
Unabhängig
Seite...
Unabhängig davon, Rudi, dass das, was jetzt am Schluss da jetzt an Vorwürfen im Raum steht, auf die wir sicher noch kommen, ja auch nicht geht.
Aber die 374 Millionen haben Hertha gerettet. Wenn man deinen Artikeln glauben darf, und was tue ich ja auch, dann hast du ja auch deutlich gesagt, die wären im Ruin gewesen ohne diese Kohle.
Also ich habe ja das Glück, bei der Süddeutschen einen Kollegen zu haben mit Javier Caceres, der seit vielen Jahren Hertha BSC Insider ist und sich da gut auskennt. Und da an der Stelle sind wir uns einer Meinung. Man muss sich wirklich das nochmal vorstellen, 374 Millionen. Ja. Und was passierte dann auch? Es gab ja Phasen, wo Windhorst mal 1, 2, 3 Tage die Rate zu spät überwiesen hat. Mhm. Das wurde, Stichwort Indiskretionen, sofort durchgestochen und mit dem Spin. Da sieht man wieder, wie unseriös der ist. Dass du da irgendwann als Investor wahrscheinlich auch sagst, hey, im normalen Geschäftsleben ruft man sich da an und sagt, hey, übrigens, ich warte seit einem Tag auf das Geld. In Berlin wird das durchgesteckt und zwar mit dem Spin gegen den Windhorst. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Aber
wie soll das denn aufeinander? Da ist man ja schon in der Medienlandschaft.
Ja.
Da ist man ja schon auch in der Dramatisierung. Ich bin ja froh, dass die sagen, in einem normalen Unternehmen würde man anrufen und sagen, bitte tätige die Überweisung. In Berlin ist es wohl so, das ist das eine Eskalation, das ist ein Skandal. Mhm. Es wird ganz anders hochdramatisiert. Und das ist ja auch das, was ich lernen musste, dass aus bestimmten normalen Themen es ganz anders kaskadierend oder eskaliert ist.
Aber Herr Wüstefeld,
und auch jetzt auch mal wieder einen Schritt zurück. Und das ist jetzt auch mal nochmal bezogen auf den HSV. Es zeigt sich ja, dass man wirtschaften kann. Und es zeigt sich ja auch, dass man ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen kann. Und dass man, wenn man strukturiert an den Themen arbeitet,
also jetzt bitte keine Medienschelte.
Es geht gar nicht um eine Medienschelte.
Nein, es geht um das Geschäft. Es geht doch um die Frage der Kommunikation.
Es geht nicht um eine Medienschelte. Es geht um Kommunikation. Und es geht aber auch mal um vertrauliche Daten. Und natürlich muss man gewisse Dinge vertraulich behandeln. Weil wenn man genau so etwas nach draußen gibt, dann gibt das gleich wieder große Aufruhr. Kann man das nicht erstmal intern besprechen, bevor man
aber
das...
Aber bevor man sich an Funktionäre richten.
Und, aber in jedem normalen Unternehmen, Sie haben es doch gerade, Sie haben es doch gerade selber gesagt, in jedem normalen Unternehmen greift man zum Hörer und sagt, wo ist denn der Betrag? Man lässt es erstmal auf dem
Und man lässt Moment. Vor allen Dingen auch bei den Fußballclubs die Fans nicht einfach so im Regen stehen. Und deshalb ist ja auch eure Wut so groß, dass ihr auch entsprechend nicht informiert werdet.
Umso wichtiger ist es doch auch, dass man es gemeinschaftlich kommuniziert. Ja. Und jetzt kann ich nochmal für Hamburg reden, für den HSV. Ja. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Fankultur. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit den Hauptgesellschaftern. Der Dialog ist da, die Ausrichtung ist da, der Fahrplan ist da. Wir haben die Themen diskutiert. Komplette Unterstützung und auch das, was die Kollegen vom e.V. machen, ja. was das Präsidium ja. macht, das ist alles ehrenamtlich und das ist viel Arbeit.
Was wirklich verrückt ist, es sägt keiner an deinem Stuhl, aber er knirscht.
Ja, das ist wahrscheinlich...
Ist das schon mal aufgefallen?
Das ist wahrscheinlich das Problem, dass hier so ein bisschen Öl fehlt.
Ja,
oder es sind hier schöne Geräusche.
Wir werden das austauschen, weil
ich habe aber schon mal geprüft, ob er auch stabil genug ist, regt mich.
Nicht, dass die Zuschauer denken, die sägen sogar in der Sendung an deinem
Stuhl. Nein. Aber ich versuche das ja auch mal zu versachlichen. Aber, und man muss gerade in diesen Bereichen an so viele Dinge denken und auch so viele Personen mitnehmen. Und das ist umso wichtiger. Deswegen ist das Gemeinschaftliche ein wesentlicher Faktor. Zwischen Kultur...
Pfarrer Wüstefeld möchte dich jetzt zu Wort kommen.
Nee, genau, das zeigt ja eigentlich, wo wir uns ja dann im Grunde auch irgendwie einig sind, dass eben ein Fußballverein einfach nicht einfach nur wie so ein Wirtschaftsunternehmen ist, was man genauso führen kann wie Audi, BMW oder sonst irgendwas. Und das ist ja eigentlich genau der Punkt. Und da fehlt mir dann auch irgendwie so ein bisschen, auch im Auftreten von einigen Investoren, so die Herangehensweise, dass eben, wie du sagtest, Fans sich ja irgendwie auch so mitgenommen fühlen wollen. Also ich glaube, als HSV-Fan hat man, und also du hast jetzt natürlich gesagt, dass das irgendwie von dem ganzen Konzepten, die ihr hattet, dass das alles irgendwie so toll geklappt hätte und auch, dass das finanziell irgendwie alles jetzt viel besser aussieht. Aber wenn ich jetzt im Vorfeld der Sendung auch mal mit HSV-Lern gesprochen habe, da ist eigentlich unisono alle genervt von dem ganzen Zustand,
Natürlich, weil es medial auch
genau, aber das ist ja der Punkt, wo wir uns ja so ein bisschen im Kreis drehen, dass es ja nicht immer nur einfach die Medien erfinden da irgendwelche Themen.
Nein,
dass es bei euch im Vorstand ja scheinbar wirklich tiefe Gräben gegeben haben muss, das ist ja dann irgendwie offenkundig und die werden ja immer so ein bisschen wegmoderiert. Der eine macht das Sportliche, der eine macht das Finanzielle, da gibt es ja zwangsläufig Reibung, aber das war ja wahrscheinlich nicht Realität von dem, was da in Hamburg so abgegangen ist.
Aber auch da wieder transportiert in ein Unternehmen.
Ja.
Natürlich gibt es auch auf Vorstandsebene unterschiedliche Meinungen. Und natürlich muss man auch im Sache des Ergebnisses das Ergebnis finden. Und da kann der eine mal so, der andere mal so denken. In einem normalen Unternehmen setzt man sich zusammen und regelt das und steuert das. Und im schlimmsten Fall nimmt man das Aufsichtsorgan mit. Und hier, wenn Jonas und ich mal unterschiedlicher Meinung waren, was auch wieder normal ist, hat das einen ganz anderen Charakter. Da sind Aufsichtsratssitzungen medial, keine Medienschelte, medial hochgespielt. Der Gipfel, der Showdown und, was da alles so reintransportiert wurde. Und nochmal, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Agenda, die hat auch gar nichts mit meiner Person zu tun. Man muss eine Transaktion durchführen, weil man die Unternehmen anders ausrichten muss. Und dann
ich muss jetzt trotzdem dazwischen grätschen, damit wir noch weiterreden können, gleich nach der Werbung, weil wir müssen ja auch irgendwie finanzieren und wir haben auch Verträge einzuhalten.
Das ist gut.
Und wir haben die auch geschlossen und deshalb werden wir jetzt auch gleich in die Werbung gehen, aber nach der Werbung wollen wir natürlich noch ganz intensiv über Fanfreude, über Fanfrust, über die Situation Pyro, Randale, Kriminalisierung, wo ist da eigentlich die Lösung für die Fans? Und wir müssen auch noch nach der Werbung die Rolle von Freddy Bobic und natürlich auch dem Präsidenten Kai Bernstein noch klären. Und wie das weitergehen soll mit diesem Debakel, das wollen wir noch von Uwe Ritzer erfahren. Das Ganze gleich nach der Werbung. Bis gleich. Und jetzt für Sie wieder ein Gewinnspiel. Und ich weiß, Energiebonus gibt es, glaube ich, zu gewinnen. Los geht's. Wir diskutieren heute mit Christopher Georgios, mit Uwe Ritzer und mit Thomas Wüstefeld. Und wir waren bei der berühmten Frage, Traditionsvereine tun sich mit Investoren schwer. Und wenn dann der Investor, wie bei Hertha, Uwe, der Lars Windhorst auch noch eine Agentur, na, was soll man sagen, Agentur nicht, aber eine Anwaltskanzlei oder was auch immer, Bespitzler dazu aufgefordert hat, Herrn Gegenbauer aus dem Amt zu spitzeln. Was ist da dran?
Vor einem Gericht in Tel Aviv wurde eine Gerichtsakte, eine Klage erhoben und eine Gerichtsakte eingelegt und angelegt. Und die besteht aus 226 Seiten, die sich so lesen, als hätte Lars Windhorst eine israelische Agentur, die eigentlich die Bude eines Ex-Geheimdienstlers ist, angesetzt auf Gegenbauer, um Gegenbauer marode sturmreif zu schießen, um über eine Kampagne gegen Präsident, den damaligen Hertha-Präsidenten zu orchestrieren. Ja. Das ist der Vorwurf. Und diese Unterlagen gehen bis hinein in Chatverläufe, in E-Mail-Verkehr und auch, es gibt auch einen sehr umfassenden Bericht, den Sie irgendwann vorgelegt haben, wo Sie gesagt haben, wir haben vor allem in den sozialen Netzwerken das und das und das und das gegen den Gegenbauer in deinem Auftrag gemacht. Windhorst sagt, das ist alles Unsinn. Er hat aber bisher keinen einzigen Beleg folgen lassen, dass es tatsächlich Unsinn ist, sondern, und das ist ja auch interessant, er hat natürlich es geschafft, dass jetzt Fußball-Deutschland seit Tagen über was ganz anderes diskutiert.
Über die Rückkäufe.
Nämlich über die Frage, nachdem er gesagt hat, ich steige jetzt aus und es hat alles keinen Sinn mehr, nämlich die Frage, was passiert? Gibt es irgendeinen, der die Anteile für 374 Millionen ihm abkaufen wird? Ich behaupte, den gibt es in absehbarer Zeit bei Hertha BSC definitiv nicht.
Nee, und der Verein kann sich auch nicht freikaufen,
weil er die Kohle nicht hat. So. Und es ist eine Geisterdiskussion, die wir seit Tagen erleben. Und hinter dieser Geisterdiskussion tritt die Frage, hat Windhorst diese Schmutzeleien in Auftrag gegeben? Hat er sie zu verantworten oder nicht? Er sagt nein. Die Dokumente belasten ihn unzweifelhaft. Die belasten ihn. Ja. Und er ist bisher noch keinen einzigen Beweis, er bleibt bisher jeden Beweis schuldig.
Aber die Unterlagen sind jetzt auch wieder weg.
Ja, so wie ich das jetzt gehört habe, soll jetzt diese Gerichtsdokumente oder diese Gerichtsakte wieder geschlossen worden sein, wo man natürlich, also das ist eigentlich ja das Amüsante an der Geschichte, weil bei diesem Verfahren, was du ansprachst, da wurde sich mich drum gestritten, ob Herr Windhorst auch noch die Erfolgsgage im Wert von 4 Millionen Euro waren, das glaube ich zahlen muss dafür, dass Herr Gegenbauer dann zurückgetreten ist, wo glaube ich die Windhorst-Seite sagte, naja, der ist ja irgendwie aus anderen Gründen zurückgetreten, das war jetzt nicht wegen euren Sachen, die ihr da irgendwie an die Oberfläche gebracht habt. Dass dann noch solche komischen, dubiosen Machenschaften auf die Weise rausfliegen, ist ein bisschen ironisch dann noch, aber ja, da scheint jetzt dann vielleicht doch nochmal die Zahlung geflossen zu sein, dass dann auch dieses Gerichtsverfahren dann auch schnell vom Tisch ist.
Also die Akte ist natürlich in der Welt, das haben viele Medien jetzt auch daraus zitieren und viele Medien, auch wir in der Süddeutschen, wir haben diese Akte komplett und da ist ein Monatshonorar von 125.000 Euro vereinbart gewesen nach diesen Unterlagen, wenn sie denn stimmen und nicht gefälscht sind. 125.000 Euro im Monat und nachdem 4, 5, 6 Monate nicht mehr bezahlt wurde, wurden die Israelis langsam sauer und sind vor Gericht gezogen.
Nun hat ja Freddy Bobic als Sportchef und auch Kai Bernstein sicherlich auch diese Akte vorliegen.
Davon gehe ich aus. Der offizielle...
Was machen die jetzt damit?
Naja, die haben es einer Anwaltskanzlei übergeben.
Ja gut, aber...
Und diese Anwaltskanzlei soll jetzt rausfinden, ob das alles so stimmt und
aber
was
auch
sie
wenn es stimmt, dieses Uwe, bewerten. Aber auch wenn es stimmt. Wir landen doch auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, ja, der hat da so viel Geld reingestopft, der Windhorst, und das können sie nicht auslösen. Also sie werden ihn ja nicht los.
Windhorst, die können den aus dem Verein werfen als Mitglied, aber er bleibt als
Investor da
mit 66,6% bleibt er Investor bei der KGaA.
Viel Spaß, liebe Fans.
Genau das, was ich vorhin sagte. Also ne, wenn man dann solche Leute sich dann in den Verein reinholt, den haben die jetzt an der Backe. So. Und den werden die auch nicht los. Wie wir sagten, die Anteile wird keiner kaufen jetzt oder wird Hertha selbst natürlich nicht kaufen können. Und so ein Volumen muss auch erstmal jemand aufbringen, der jetzt dann so 66% sich da holt. Zumal die jetzt dann natürlich auch aus seiner Sicht, die sind aber nicht mehr ansatzweise das wert wahrscheinlich, was sie mal wert waren, als er sie dann erworben hat. Der möchte wahrscheinlich dann auch einen gewissen Preis dafür haben. Also das ist jetzt natürlich eine total absurde Situation. Und da, das ist das, was ich vorhin meinte, beste Werbung für 50+1 meiner Meinung nach, dass man eben Investoren nicht Tür und Tor öffnet.
Ja. Ist das auch deine Meinung, dass Investoren
ich sehe das
50+1...
Ja, ich bin an sich auch für 50+1, weil ich finde, dass man, ich möchte keine Verhältnisse wie in der Premier League, wo dann plötzlich irgendwelche Saudis kommen und sich einen Traditionsclub kaufen. Ich möchte auch nicht, dass Bayern München, Borussia Dortmund, Leverkusen, na Leverkusen ist ein anderer Fall, ist ja im Prinzip
ein auch Investorenverein. Auch Leipzig ist ein anderer Fall.
Auch ein Investorenverein. Mhm. Ich möchte nicht, dass ein Verein, ich bleibe jetzt bei Bayern und Dortmund, irgendwann in die Hände von irgendeinem Scheich fällt oder sonst was. Bei Bayern mache ich mir da wenig Sorgen. Aber wir haben die Investoren im Fußball. Und es ist natürlich ein völliger Quatsch zu sagen, Profifußball ohne Investoren, das wird es nie mehr geben. Wir haben in der Bundesliga, du hast es gesagt, RB Leipzig ist als Verein eine Farce. Das ist ein kickendes Unternehmen. Bayer Leverkusen ist so ein Beispiel.
VfL Wolfsburg.
Wolfsburg, Volkswagen, Hoffenheim gäbe es nicht also ohne die Kohle. Also so, die Investoren also 50 sind längst
plus
1, da.
Ich wollte gerade sagen, 50 plus 1 ist schon längst unterwandert. Bist du eigentlich für oder gegen 50
plus 1? Nein, ich bin also voll dafür, dass 50 plus 1. Und ich finde auch, die Tradition muss im Verein bleiben. Mhm. Die muss von da aus auch gesteuert werden. Und man muss die gemeinsamen Modelle finden, um das umzusetzen.
Und naja, aber da ist zum Beispiel das Modell Aktienmodell, ohne das jetzt neu als Thema aufzumachen, aber Borussia Dortmund als Aktiengesellschaft muss Herrn Bellingham wahrscheinlich verkaufen, wenn er noch zwei gute Spiele macht, weil so viel Rendite bringt er nicht mehr ein, wenn ich ihn noch 10 Jahre da spielen lasse. Das heißt also, ich kann im Prinzip sportlich eigentlich gar nicht richtig planen, weil ich eine Aktiengesellschaft bin und die Leute immer wieder loswerden muss, wenn sie denn viel wert sind. Das heißt also, da bin ich schon in der Geldvermehrungsmaschine, ohne 50 plus 1, als Aktiengesellschaft wieder.
Ich glaube, man muss sich auch, 50 plus 1 darf man, glaube ich, auch nicht immer nur unter diesem Gesichtspunkt diskutieren, kann ich mir jetzt dann irgendwie Neymar leisten oder nicht. Das ist ja eigentlich eine viel tiefgreifende Regelung, die ja natürlich auch dafür da ist oder bezweckt, dass Mitgliederbestimmung bedeutet ja auch hinzunehmen oder mal zu verstehen, dass mitgliedergeführte Vereine, dass das ja viel mehr ist als eben Wirtschaftsunternehmen, was ich vorhin sagte, und dass da auch viel mehr kulturell eben Fußball als gesellschaftliches Kulturgut, dass da viel mehr dran hängt und deswegen ist eben so wichtig ist, dass man da die Stimmenmehrheit dann eben auf Mitgliederseite hat, um nicht dann eben irgendwelchen Investoren, Gott weiß woher die dann kommen oder mit welchen Unrechtsstaaten oder kriminellen Aktivitäten, die verbunden sind, dann Tür und Tor zu öffnen. Und das ist, glaube ich, oft ein bisschen zu kurz gedacht, dass man das immer nur so rein aus diesen rein finanziellen Gesichtspunkten, kann ich jetzt durch 50 plus 1 dann irgendwie mehr oder weniger Geld irgendwie über Investoren reinholen, sondern auch mal darüber hinausgehen, so ein bisschen diese gesellschaftliche Bedeutung dieser ganzen Konstruktion auch hinzunehmen.
Da nehme ich natürlich dann auch sportliche schlechtere Situationen in Kauf durch.
Ich würde dir
ich will's ja nur sagen.
Aber im Idealfall müsste sich das ja gar nicht widersprechen. Klar. Wenn ich mir mal Bayern München anschaue. Ja. Bayern München hat drei wichtige Investoren.
Aber auch große, muss man ja auch
große sagen. Investoren, wichtige Investoren. Aber warum investieren die bei Bayern? Weil Bayern A Erfolg verspricht, weil aber der Verein sich auch seit Jahrzehnten so grundsolide und wirtschaftlich gut geführt präsentiert wie kein anderer Bundesliga-Club in Deutschland. Auch Dortmund war ja mal trotz Champions League-Sieg ein paar Jahre vorher kurz vorm finanziellen Abnippeln. Das Problem ist aber, wenn du rein fangeführte Vereine hast, hast du natürlich auch das Problem, dass du Sponsoren hast oder Investoren, die auch einsteigen würden, auch langfristig sich engagieren möchten, die aber sagen, ich will mein Engagement nicht abhängig machen von Zufallsmehrheiten auf irgendwelchen Mitgliederversammlungen, wo die Stimmung innerhalb von einer halben Stunde mal kippen kann. Ja. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, es kann nur funktionieren, wenn beide Seiten kapieren, dass sie voneinander was haben. Nehmen wir doch mal einen Gedanke noch. Nehmen wir mal an, das hätte mit Windhorst funktioniert. Mhm. Und Windhorsts Plan wäre aufgegangen. Dann wäre, der hätte seine Rendite irgendwann auf seine Anleihen, also hätte seine Anteile verkauft, hätte einen Haufen Geld an Rendite kassiert, das sicher. Aber nehmen wir mal an, Hertha wäre wirklich ein Big City Club gewesen. Ich glaube, die Fans wären die Letzten gewesen, die etwas dagegen gehabt hatten.
Aber wenn dann natürlich, um mal diese Kurve jetzt hinzukriegen, es wieder Gruppierungen bei den Fans gibt, die dann trotzdem Randale machen und das Ganze wieder in ein schlechtes Licht drücken, was ja auch zugenommen hat in der letzten Zeit, dann ist das natürlich sowohl für Investoren als auch für, sagen wir mal, Nostalgiker oder Romantiker, die gerne 50 plus 1 und den schönen Verein hätten, für beide nicht schön. Wie erklärst du dir diese Zunahme von Pyrotechnik und Randale und radikaler Gewalt?
Also ich glaube, erstmal muss man überhaupt darüber diskutieren, ob das überhaupt der Befund stimmt, ob das überhaupt gerade zunimmt. Ja. Ich glaube, generell muss man dazu sagen, dass wir jetzt lange natürlich leere Stadien hatten und jetzt haben wir wieder dann volle Stadien, wo natürlich dann auch wieder es zum Einsatz von Pyrotechnik, wie wir jetzt hier sehen oder so, kommt. Mhm. Ich kann das ehrlich gesagt noch nicht genau beziffern, ob das jetzt irgendwie zugenommen hat, sondern jetzt ist es halt wieder ein bisschen präsenter. Was das Thema Gewalt angeht, muss man, glaube ich, auch immer so ein bisschen drauf achten. Wir nehmen Gewalt, also Gewalt im Fußball gibt es irgendwie immer, das gibt es auch, glaube ich, schon immer, seit es den Fußball gibt. Wir nehmen das nur immer sehr, sehr stark wahr, wenn es in gewissen Konstellationen passiert. Und jetzt hatten wir natürlich in Nizza und in Marseille, das waren ja, glaube ich, jetzt die großen Themen, ja, in den letzten Wochen, müssen wir ja nicht drum herum reden, Situationen gehabt, wo man die Gewalt natürlich im Stadion gesehen hat und dann dort hochauflösende Kameras und Fotografen sind, man das dann alles so live auf die Mattscheibe irgendwie kriegt. Dass das natürlich dann dazu führt, dass man viel stärker über dieses Thema diskutiert, weil es dann eben so präsent ist, muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen da dazu sehen, ob das dann wirklich so stimmt, dass es wirklich zugenommen hat.
Aber wo sind die Lösungen? Gibt es Lösungen für diese Situation? Das ist die große Frage. Außer der, ich nenne es jetzt mal sehr schlagwortartig, außer der Kriminalisierung dieser Leute, die das da machen. Sie machen sicherlich auch was Kriminelles. Aber ich glaube, es hilft nicht weiter, wenn vom DFB und von Vereinsseite, von den Medien auch, diese Gruppe der Fans nur kriminalisiert wird. Das ist keine Lösung.
Ja, das ist ja auch eine Gruppierung.
Eine Beschreibung.
Also, da sind ja auch ganz viele andere Fans. Und es wird eine Gruppe hervorgehoben und die wird eben entsprechend auch präsent dargestellt. Ich glaube, und das ist auch die Fankultur, die beim HSV läuft, dass man Gespräche führen muss, dass man Projekte führen muss, dass man an den Themen arbeiten muss, wie man sie umsetzen kann. Alles generell zu verbieten, das sehen wir ja, das schafft nur mehr Anreiz. Ja, nicht? Ja. Und der Verein kriegt von dem DFB den Strafenkatalog. Das heißt, aus meiner Sicht...
Die schieben es nur weiter.
Ja, das ist Weiterschieben, das ist keine Umsetzung, das ist vor allen Dingen auch kein Lösungsmodell.
Naja, es gibt ja für die Vereine dann Strafen, ja. Also der DFB sagt, so und so muss es gemacht werden, dann gibt es die Strafe und die Vereine schieben es dann weiter auf die Fangruppierungen, die dann raussuchen sollen, wo sind die Bösewichte und die werden dann vielleicht, da kommt es dann vielleicht zur Anzeige. Das heißt also, es ist immer nur ein Weiterschieben, aber es ist keine Lösung des Problems. Wo liegt die Möglichkeit der Lösung?
Also auch da müssen Projekte installiert werden, da muss man gemeinsam an Lösungen arbeiten, man muss einfach eine zielorientierte Pyro wieder einführen, man muss gucken, wie kann ich eben die Atmosphäre, wie kann ich das Stadion damit eben versorgen, wie kann ich das sicherheitstechnisch umsetzen, was für Dinge kann ich erlauben, die jetzt von den Temperaturen nicht gefährlich sind, sondern es gibt Lösungsansätze.
Wäre das auch was?
Das ist eigentlich das Thema. Also, ne? Muss man sagen, was mir immer so ein bisschen komisch aufstößt. Also mir ist natürlich klar, dass Pyrotechnik in deutschen Stadien verboten ist und das muss auch jedem klar sein, der es benutzt. Allerdings Pyrotechnik und Gewalt immer gleichzusetzen, ist ja auch Quatsch.
Also das, jetzt hier ja, genau das.
Wie gesagt, es ist verboten, aber ich finde, es ist ein bisschen wie Silvester. Wer jetzt sagt, man sieht diese Bilder und man findet das nicht irgendwie schon cool, wie
das aussieht. Schon, so, natürlich ist das klasse. Das
ist ja vielleicht auch nicht ganz ehrlich. Ja. Deswegen das mit Gewalt gleichzusetzen, ist glaube ich eh mal so ein bisschen.
Aber falsch. Das Ding wird 2000 Grad heiß. Also genau, ganz so ungefährlich ist es nicht.
Genau. Und da bin ich eigentlich genau der gleichen Meinung. Pyrotechnik ist ja auch so ein Thema, wo man auch gesehen hat, dass gerade die Verbände der DFB da auch nicht so wirklich ein bisschen falsches Spiel getrieben haben.
Ja.
Weil die haben dann auch mit den Fans...
Wir müssen kurz dein Mikrofon tauschen, weil das ist kaputt. Komm rein, dafür sind wir in der Live-Sendung. Hilf ihm, dass wir ihn wieder hören können.
Okay, also wir haben ja schon viele defekte Sachen. Ich bin ja froh,
dass
ich
da auf einem festen Stuhl sitze. Hier, ja,
heute sein Mikrofon. Ne? Jetzt wackelt sein Stuhl, höre ich.
Das liegt darin, dass ihr so heiß diskutiert. Aber entscheidend ist, nein, er wechselt dir das Mikro und dann geht schon wieder. Wir gehen einfach in die Werbung und danach ist es wieder heil. Wir haben ja noch einiges vor, nämlich wir haben auch noch den Liebling der Woche auszurufen und vor allen Dingen wollen wir auch noch darüber diskutieren, wer dann vielleicht WM-Stürmer wird für Hansi Flick. Das wäre doch auch vielleicht noch was Lustiges. Und das machen wir gleich nach der Werbung. Wir sind noch nicht durch, aber machen auch noch weiter mit Lösungen für die Pyrotechnik. Nicht für die Technik, sondern für die Fans. Bis gleich. Wer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kann eigentlich bei der WM Mittelstürmer? Dazu jetzt der T-Online-Zweikampf der Woche.
Flo, ich bin begeistert. Okay. Willst du gar nicht wissen, wovon ich begeistert bin? Warte mal kurz. Nee, nicht unbedingt. Aber ich ahne, du wirst es trotzdem gleich sagen. Ja, genau so ist es. Und zwar spreche ich von dem geilen Bremer Sturmduo, was aktuell die Bundesliga aufmischt. Marvin Ducksch und Niklas Füllkrug, oder wie Füllkrug die beiden selbst mal getauft hat, die hässlichen Vögel. Wegen seiner Zahnlücke oder was? Ja, weil der richtig Humor hat. Ein herrlich selbstironischer Typ und außerdem ein klasse Stürmer. Und deshalb sage ich, Lücke auch für Deutschland. Boah, ist das dein Ernst? Natürlich ist das mein Ernst. Der führt mit 8 Treffern die Bundesliga-Torjägerliste an. Davon waren 3 Elfmeter. Ja, aber der ist doch der einzige deutsche Stürmer in echter Topform. Wir beide sind auch in Topform, werden aber leider nie ein Spiel für Deutschland machen. Warum? Weil wir fußballerisch, genau wie Füllkrug, nicht das Format haben. Der ist die Kategorie Terodde oder Tigges. Mittelmaß also. Der ist vor allem Kategorie Mittelstürmer. Und so einen Typen braucht jedes erfolgreiche Team. Füllkrug ist wuchtig, kraftvoll und hat einen Torriecher. Ja, und mit dem Torriecher pendelt er seit Beginn seiner Karriere zwischen erster und zweiter Liga. Der war doch früher andauernd verletzt, Knorpelschäden, Kreuzbandrisse, dann hat er sich wieder versucht ranzukämpfen. Erst jetzt sehen wir den wahren Füllkrug. Der wahre Füllkrug ist leider immer noch zu schlecht. Der ist 29 Jahre alt mittlerweile, hat noch kein einziges Spiel auf internationaler Bühne gemacht und spielt für einen Abstiegskandidaten. Das ist doch umso beeindruckender, dass er seine Tore für einen Abstiegskandidaten macht und nicht für Bayern, Dortmund oder Leipzig, wo er viel mehr Möglichkeiten bekommen würde. Einen Platz auf der Bank würde er da bekommen. Oder auf der Tribüne, genau wie in der Nationalmannschaft. Das werden wir noch sehen. Hirse, was wäre denn für uns als Duo vielleicht ein guter Spitzname?
Puh, ich weiß auch nicht. Ernie und Bert? Bud Spencer und Terence Hill? Asterix und Obelix? Flobert?
Ich hätte auch noch was. Die einfältigen Zwei. Die sehr, sehr hässlichen Vögel.
Bist du wahnsinnig?
Was trotzdem im Raum stehen bleibt, ist die Tatsache, warum ist es in Deutschland so, dass wir seit Jahrzehnten keinen Lewandowski haben? Habt ihr eine Antwort? Jetzt sagt mir nicht, Lewandowski ist Pole, deshalb haben wir keinen. Ja, weiß ich. Aber nee, ernsthaft. Warum gibt es keinen vernünftigen Mittelstürmer? Die 8 Tore, die Füllkrug geschossen hat, davon waren 3 Elfmeter. Ich habe noch 2 andere für... Hansi Flick, und jetzt haltet euch fest, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie hören sicherlich zum ersten Mal diese beiden Namen. Also Achtung. Hani Mukhtar, ja, Deutscher, spielt in der Major League Soccer bei Nashville und hat schon 23 Tore erzielt. Das sind ein paar mehr als Niklas Füllkrug. Oder wir haben auch noch einen anderen, nämlich Dennis Undav für Hansi Flick. Der spielt jetzt bei Brighton Hove Albion, hat vorher in der belgischen Liga gekickt und hat dort in der letzten Saison auch über 20 Tore geschossen. Warum kommt er eigentlich auf die beiden nicht? Na gut, wir machen es kurz. Unser Liebling der Woche ist auch der hier, nämlich Niklas Füllkrug. Und das hat den Hintergrund, dass ich persönlich sage, Niklas, es tut mir leid, dass du 8 Tore geschossen hast und es keinen besseren gibt und du jetzt deswegen zur WM fahren musst. Das tut mir wirklich leid. Guckst du die WM eigentlich?
Tatsächlich dieses Jahr sicherlich nicht. Also das will ich auch nicht durch meine Einschaltquote unterstützen, das Turnier. Also
verstehe ich. Sind wir schon zu zweit.
Also Nationalmannschaft ist sowieso nicht so mein.
Also ich habe mir noch nicht festgelegt, aber ich hätte noch einen guten Mittelstürmer.
Oh.
Robert Glatze.
Ach du Jemini. Damit du
um das Thema mal wieder zu thematisieren. Ja.
Wie wäre es denn mit Herrn Terodde?
Ja, bietet sich vielleicht auch an, aber ich habe mich da ganz klar festgelegt.
Ja, auf Glatze ist klar. Dann wird er ja auch mehr wert, ne? Für den HSV ganz wichtig.
Ja, aber wir wollen ihn ja halten.
Wir wollen ja über Geld reden.
Nein, wir wollen ihn ja halten.
Achso, ja, dann darf er nicht damit
hin. Und wir reden gerade über Nationalmannschaft.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, er würde da einen richtig
guten... Aber wenn wir nochmal ernsthaft über die WM nachdenken, es ist ja nicht mehr zu verhindern. Die FIFA kann es auch nicht mehr zurückziehen. Sie wollen es auch nicht zurückziehen. Wie ist da dein Eindruck? Wird sich da noch was tun, was Boykotts angeht, oder traut sich da keiner mehr?
Nee, das wird sich keiner mehr trauen. Es wäre natürlich ein Signal gewesen, wenn die führenden Fußballnationen, also von der Masse her, von der Bedeutung her, von der Power her, in England, Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien vielmehr, gesagt hätten, wir machen das nicht.
Ja, Italien hat ja von vornherein gesagt, wir machen das nicht.
Italien war ja draußen, ja,
Italien fährt gar nicht hin.
Darum habe ich ja jetzt elegant gleich übergeswitcht. Nein, ernsthaft, ja. wenn die 4 Verbände, die Großen, gesagt hätten, nein, so nicht, ja, dann wäre der Markt zusammengebrochen, weil natürlich alle Sponsoren, alle Geldgeber, alle auch die TV-Stationen natürlich auf diese großen Märkte auch angewiesen sind.
Womit wir wieder...
Aber wenn die FIFA so weitermacht wie jetzt mit Katar, dann... ist das Produkt WM dauerhaft tot.
Und beschädigt vor allen Dingen. Das ist da, glaube ich, dass es nicht direkt tot ist, sondern beschädigt. Und wir Fans werden es dann erst recht nicht mehr zum Leben erwecken. Aber wir werden es weiter verfolgen. Und wir schließen den Kreis quasi mit deinem Schlusssatz, es geht immer ums Geld. Das bleibt eben so. Und besonders
es wird im Profifußball immer ums Geld gehen. Ja, es geht seit Gründung der Bundesliga um nichts anderes.
Es ist eine Geldvermehrungsmaschine und Geld verdienen ist ja nicht strafbar. Das wollen wir ganz klar sagen. Aber in welcher Form es zusammenkommt, das ist immer sehr schwierig. Vielen Dank für die intensive Runde heute und Sie, liebe Zuschauer, auch danke, Ihnen auch danke fürs Zuschauen und dribbeln Sie gut durch die Woche. Bis nächsten Montag. Bis dann.